Das ist kein IT-System, wo bestimmte Zeiger in bestimmte Tabellen zeigen und wenn ich eine bestimmte Programmierung anwende, werden die ausgegeben, sondern die hat eine eigene Denklogik, die auch Effekte hat, die wir vielleicht manchmal nicht wollen, weil sie Dinge tut, die wir gar nicht gedacht haben, dass sie das tut.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Die heutige Folge dreht sich um KI und Technologien für Berater, Mediatoren und Coaches insbesondere. Und wenn dieses Thema ansteht, dann bin ich hier meistens nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen Dr. Frank Thermer. Hallo Frank.
Hallo Sascha. Schön, dass wir mal wieder hier im Studio sind.
Mal wieder trifft es ziemlich genau. Das ist jetzt doch eine Weile her, obgleich die Entwicklungen in der neuen Technologien, so die für Berater relevant sein können, überhaupt nicht Halt gemacht hat. Aber wir haben in letzter Zeit nicht so viel Platz dafür gefunden.
Absolut, da hast du vollkommen recht, Sascha. Und die Entwicklungen gehen ja nach wie vor echt weiter. Ich glaube aber auch, und das können wir heute so ein bisschen vertiefen, dass wir über so ein erstes Stadium schon hinaus sind, wenn es so um die wirklichen Basics und die Grundlagen geht. Weil ich glaube, das ist echt in der Breite angekommen, dass viele über KI Bescheid wissen. Und deshalb wird es für uns natürlich auch ein bisschen schwieriger, gute Gesprächsgäste zu finden, die das Niveau noch weiter nach oben heben können. Aber das haben wir heute, glaube ich, ganz gut geschafft.
Absolut, dann werden wir auch gleich dazu kommen. Ich habe das für dieses Jahr auch gehört und mir geht es selber auch so. Und wir hatten das ja auch im letzten Jahr mit unserem KI-Kompass so ein bisschen angeregt. Jetzt 2026 ist so das Jahr, wo man wirklich implementiert, entscheidet, was mache ich. Also es sollte zumindest so das Jahr dafür sein, die Zeit, weil eben jetzt wirklich genügend Testphase, ausprobieren, gewisse Entwicklungen so auch irgendwie deutlich geworden sind. Und alle zumindest jetzt wissen, okay, das geht nicht mehr weg, das ist da. Wir haben heute, wenn ich so ganz langsam mich da rantasten kann, ich glaube, du bist da wesentlich versierter dann, jemanden, der kommt aus unserem Feld, Coaching-Ausbildung. Du bist da auch ganz nah dran, Frank. Und aber auch, dann schiebe ich sozusagen ein bisschen die Linie zwischen uns. Es ist nämlich auch ein ITler, also auch einer, der nicht nur IT-affin ist, sondern über Jahre hinweg die IT-Entwicklung mitgemacht hat. Und da bist du ja, Frank, auch dabei. Also ihr seid euch da auch heute nochmal näher. Um wen geht's denn heute, Frank?
Komplett richtig, wie du sagst. Es geht um Guido Fiolka, der selbst aus der IT kommt und jahrelang auch IT-Projekte geleitet hat, auch in sehr hohen, verantwortungsvollen Positionen war und aber auch das Thema Coaching, Beratung, Ausbildung, Organisationsentwicklung mitprägt und ist tätig als Gründer und Geschäftsführer im Coaching Center in Berlin, hat jetzt aber auch noch eine neue GmbH gegründet, die sich rund um Seraya dreht, nämlich seine Coaching-KI, die er mitentwickelt hat und weiter ja im Markt etablieren will. Und deshalb freue ich mich heute besonders, dass Guido heute hier ist. Das ist ein sehr viel gefragter Mann, der immer wenig Zeit hat. Insofern super, Guido, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr, gleich mit euch zu sprechen, Frank und Sascha. Aufgrund der Vorgespräche und auch der anderen Folgen des Podcasts, die ich mir angesehen habe, denke ich, kann das ein sehr schönes, sehr gutes Gespräch sein. Freut mich. Hallo.
Hallo Guido. Wir haben schon mehrmals probiert. Es war immer so, dass die Zeit dann und verschiedene andere Umstände nicht genau passten. Und dennoch war es so, dass das Thema nicht wegläuft. Und dennoch ist es auch so, dass es endlich geklappt hat, dass es endlich gut ist. Weil das, was du mitgebracht hast, beziehungsweise was du aufgebaut hast, das ist doch nochmal was ganz anderes und etwas ganz Neues, wie Beratungsunternehmen diese Technologien nutzen können. Und da können wir uns ein bisschen rantasten. Vielleicht noch ein paar Worte zu dir. So, es ist ja schon, also jetzt hier nicht ganz ungewöhnlich, dass ITler sich mit Beratung beschäftigen. Ich glaube, das ist ein Feld, da war Beratung von Anfang an notwendig, aber doch auch eine besondere Form der Beratung, die du ja mit als Coach und Organisationsentwickler dann auch sozusagen fortgeführt hast, glaube ich, von der, weiß nicht, klassischen IT-Beratung. Wie war denn dein Weg so hierher?
Ja, ich löse das gern auf, was sich hinter der Ankündigung IT und Coaching verbirgt, vielleicht mit ein paar Stichpunkten. Ich habe einmal Informationstechnik studiert, das ist sozusagen mein Background, wie man sagt. Und ich war etliche Jahre, ich habe mal neulich geschaut, ich denke, es waren 18 Jahre tätig im IT-Bereich, so als zum Beispiel der CIO eines großen Berliner Krankenhauses von dem Humboldt-Klinikum, dann aber gegründet, das erste Mal Ende der 90er in der damaligen Gründungswelle, hatte ich ein Softwareentwicklungsunternehmen und wir haben wirklich Software gebaut für den Healthcare-Bereich. Und ich habe in dieser Zeit angefangen, mit KI zu experimentieren. Es gab damals die Frank Kenters, sicher aus der Ausbildung, die Programmiersprache Prolog, mit der man also schon praktisch so wissensbasierte Systeme, Expertensysteme versucht hat zu konstruieren. Der Versuch damals war, jungen Ärzten das Wissen von erfahrenen Ärzten über Computer zur Verfügung zu stellen und die sozusagen zu befähigen, dass sie bessere Diagnosen stellen und die Patienten behandeln. Ich habe eine ganze Reihe Erfahrung dann gesammelt, auch als Gründer, als CTO dann eines Unternehmens mit so 50 Mitarbeitern und als Entwicklungsleiter. Habe das ein paar Jahre gemacht und dann die Seite gewechselt, weil ich hatte ein zweites Wissensgebiet, das ist Psychologie, Soziologie, was passiert in Organisationen, Systemtheorien, die mich sehr beschäftigt haben, war der Meinung, ich muss jetzt meinen Kollegen in den Unternehmen dringend mal das vermitteln, was ich glaubte, verstanden zu haben, wie man also mit Menschen umgeht und Firmen führt und so Dinge.
Das ist ja eine eher klassische Entwicklung, ne? Dass man rausgeht und dann sich auf die Beratungsseite schlägt. Das ist ja durchaus häufig in der Zeit auch gewesen.
Ja, das gibt's. Da bin ich wirklich nicht der Einzige. Das ist richtig, Sascha. Und ich habe das Coaching Center Berlin gegründet dann und nach einer Zeit auch festgestellt, wir sind da sehr erfolgreich mit dem, was wir im Coaching machen und vermitteln das andere noch weiter. Haben dann die Ausbildungsseite bespielt. Also wir haben die Coaching Center Berlin Akademie gegründet. Das ist der Kontext, wo ich heute auch noch tätig bin. Und da ich Entwickler bin und nichts Brauchbares da gefunden habe, haben wir ein Coaching-System entwickelt, besser gesagt ein Entwicklungsmodell, ein Entwicklungsframework, was wir Integral Development nennen und haben das dann zur Grundlage der Ausbildung gemacht. Dann kam nach ein paar Jahren das Thema Organisationen immer mehr in den Vordergrund, weil wir festgestellt haben, es ist ja schön, dass wir mit einer einzelnen Person im Coaching zu neuen Erkenntnissen kommen und neue Fähigkeiten aufbauen, aber dann geht sie oder er wieder zurück in seine Organisation und da haben wir strukturell und kulturell Grenzen der Veränderung und haben da Verhältnisse, die vielleicht nicht optimal sind für die Menschen in dem Unternehmen und habe dann auch ein Organisationsmodell entwickelt vor einigen Jahren, das sich Living Organization nennt, also das ist die Bezeichnung. Dieses beide zusammen, Integral Development für die Persönlichkeitsentwicklung und Living Organization für die Organisation, sind der Background jetzt, also methodisch, für das, was wir jetzt mit der KI machen.
Das heißt, Technologie war in der Zeit in den Hintergrund geraten von Beratungsarbeit. Du hast nicht mehr sozusagen für IT beraten, sondern eben Menschen und Organisationen. Aber diese Technologien haben sich weiterentwickelt und du bist wahrscheinlich nie ganz mit deiner Aufmerksamkeit davon weggegangen, sondern das aufmerksam verfolgt, was technologisch möglich ist, um diese Beratungsarbeit dann auch durchzuführen.
Die Software hat mich nie ganz verlassen. Das ging los. Wir haben also schon mehrere Jahre vor Corona dann mit Coaching-Apps gearbeitet, die wir auch entwickelt haben, oder mit Videotechnologie im Coaching, wobei das leider noch nicht so akzeptiert war. Galt lange Zeit als so second best. Also so Coaching man muss im Raum sitzen und alles muss in 3D und so sein. Wobei wir das immer schon sagen, das muss nicht sein. Also wir können da sehr gut auch diese Technologien schon einsetzen, um gutes Coaching zu machen. Das hat sich dann gedreht in der Corona-Zeit, ist bis heute geblieben. Also so wie wir jetzt auch hier über diese sehr schöne Software miteinander verbunden sind und unabhängig, wo wir sind, miteinander sprechen können, hat das auch im Coaching Einzug gehalten.
Wo du das sagst und ich uns so angucke hier online, fällt mir das auch nochmal auf. Also diese Besonderheit, ihr seid beides Informatiker, ich bin Jurist und wir unterhalten uns über Coaching, was ja traditionell oder sozialhistorisch Psychologen vorbehalten ist oder bestenfalls noch Pädagogen. Also da merke ich, dass diese Folge schon eine ziemliche Besonderheit, wenn ich vielleicht für den einen oder anderen sogar eine Zumutung ist, dass wir über Coaching und Organisationsprozesse reden und sind aus ganz anderen Feldern, aus denen man im Grunde genommen dieses Feld bearbeitet. Frank.
Da würde ich mal sagen, Sascha, das ist insofern, und da spreche ich vielleicht ein Stückchen weit mit Guido oder für Guido auch, da kannst du mich gerne nochmal dann auch einfangen, ist in unserem Themenfeld und unserer Domäne eigentlich gang und gäbe, weil wir immer, also so habe ich es zumindest auch im Studium erlebt, immer beigebracht bekommen, in die Domäne uns reinzuarbeiten, in der wir tätig sind. Also IT ist ja auch mein Ansatz schon immer, ist ja nie ein Selbstzweck, sondern ist dazu da, um die Probleme der Menschen zu lösen, Dinge einfach einfacher und besser zu machen. Und das bedeutet, wenn man so Systeme baut und entwickelt, immer wirklich tief in die Domäne einzudringen und sich Wissen anzueignen, wie funktioniert der Bereich, in dem ich eigentlich unterwegs bin, um ein Verständnis dafür zu haben, wo kann eigentlich geholfen werden oder wo sind denn eigentlich die Probleme. Insofern ist Technologie da immer so ein Mittel zum Zweck. Es ist unabdingbar für ITler und Informatiker an der Stelle, sich in Domänen reinzugraben, Wissen anzueignen und dann damit über den Tellerrand hinaus zu schauen. Und das macht es ja besonders auch spannend, diese beiden Welten dann auch wirklich miteinander verbinden zu können, um nicht zu sagen, ne, ich werfe jetzt irgendwie eine Technologie irgendwo drauf und hoffe, damit löst sich alles von selbst, sondern ich gucke natürlich bewusst irgendwo hin und verstehe das, was ich da verändern will. Und dann kann ich auch gut Technologie einsetzen.
Sich sozusagen reinarbeiten und auch psychologische Prozesse verstehen, soziale Prozesse, ist dafür notwendig. Ich bin ja selber auch davon betroffen als Jurist, eher ein Quereinsteiger in ein ursprünglich doch sehr pädagogisch und psychologisch fundiertes Programm. Guido, vielleicht du hast das länger noch erlebt von
uns. Ja, wir haben die Technologie genannt und das ist genau so, die übrigens ja auch die Kultur und die unser Verhalten beeinflusst. Ja, sehr, sehr stark. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Ich will noch ein anderes Schlaglicht werfen auf die Leute, die mit der Technologie arbeiten. Also die Entwickler, die Engineers. Da sind so einige Dinge entstanden, also in diesem Kontext Softwareentwicklung zum Beispiel, die mittlerweile in den Kontext Organisation bis hin Systemtheorie oder Anwendung in Organisationen, in der Organisationsentwicklung mit eingegangen sind. Berühmtestes Beispiel ist vielleicht die Agilität. Nicht? Also die agile Softwareentwicklung. Ich habe die Frühphasen mitgemacht, wirklich als Softwareentwickler, wie wir darüber nachgedacht haben, wie können wir mehr dezentral, agil arbeiten, selbstbestimmt mit weniger Dokumentation, mehr ergebnisorientiert, mehr kundenorientiert und nicht in diesen langen, wie man da gesagt hat, Wasserfallplanungsprozessen. Und das hat sich ja sehr ausgeweitet auch über die Softwarebranche jetzt hinaus. Oder ich denke an die Open-Source-Bewegung. Ich war da recht aktiv in den 90ern, wenn euch das Linux etwas sagt und solche Projekte, die es da gab, wo Menschen sagen, unsere Aufgabe ist, die Welt zu verbessern und Lösungen zu schaffen wie für Probleme und jenseits aller Schranken, die wir haben, technisch, organisatorisch, finden wir uns zusammen, organisieren uns und machen solche Dinge. So, daraus sind später so Grassroots-Ansätze entstanden und so weiter. Also das will ich auch noch sagen, das hat mich sehr geprägt bei dem, was ich jetzt heute mache. Und auch systemtheoretisch ist natürlich die Frage der Intelligenz immer eine, um das mal aufzumachen, dieses Thema, wo sich sowohl die Psychologie ja damit beschäftigt. Was genau ist das? Ein intelligentes System, ein Organismus und die Medizin, die Neurobiologie, die das untersucht. Und wir Techniker hatte die Theorie intelligenter Systeme, systemtheoretisch im Studium. Ja, und da gibt es bestimmte Merkmale, die halt intelligente Systeme haben, die wir übrigens gerade jetzt beginnen oder begonnen haben herzustellen, also im IT-Gebiet, also Systeme, die man intelligent nennen kann. Da fließen jetzt auch wieder sehr viele Dinge zusammen, sozusagen von der Theorie her dann in die Praxis hinein bis hin zu ethischen Fragen, die sich da auftun. Wir müssen die multidisziplinär untersuchen. Das macht nicht Sinn, dass die Engineers, von denen ich nach wie vor viel halte, die Ethik definieren, ja, oder die Entwicklung allein, sondern da gibt's andere Fachdisziplinen wie Human Resources, Legal, Psychologie, Medizin, Soziologie, die sollten da mit am Tisch sitzen.
Ich greife den Punkt auf, dass die Technik uns beeinflusst. Und das Herkommen, sagen wir mal, das Aufkommen von Coaching und Prozessberatung, wo es nicht um reines Ratschlag geben und besser wissen und das dann halt durchführen, der klassische Fachberater, der einfach Spezialist ist, sondern eben diese Coaching- und Prozessberatungsprozesse, die ja stark beeinflusst wurden auch von Entfremdungsthemen und wieder zu sich finden. Also die Psychologie, die humanistische Psychologie des 20. Jahrhunderts, der Mensch im Mittelpunkt auf der Suche nach der eigenen Autonomie, nach der Eigenverantwortlichkeit und daher auch dieser Impetus des unmittelbaren Kommunizierens, der unmittelbaren Begegnung von Mensch zu Mensch. Das ist ja ein starker Impetus auch in unserer Branche, in unserer Beratungsbranche. Und jedem ist irgendwie intuitiv klar, Technik beeinflusst uns. Und es gibt, und das ist eine Frage an dich, Guido, auch, der das so als Coach und Ausbilder auch erlebt hat, diesen Grundimpetus von lieber keine Technik. Also lieber in Präsenz als digital vermitteln. Ist dieser Einfluss von Technologie so auch relevant für die Frage, wie nutzen wir KI als Berater und als Unternehmer?
Ja, ich gehe gern darauf ein, indem ich vielleicht versuche zu reflektieren, was ist eigentlich die Grundangst, was sind die Bedenken, die wir Menschen haben, wenn es darum geht, die Technologie kommt jetzt in unser Leben. Soweit wir wissen, gibt es eine wesentliche Angst, wir werden dadurch weniger Mensch, wir haben weniger Kontakt, es wird technischer, kälter, rationaler, kontrollierter. Die Technologie könnte unsere Natur als Menschen nicht abbilden und vielleicht ein Umfeld schaffen, was dieser Natur nicht gerecht wird. Das ist übrigens nicht jetzt völlig aus der Welt, dass das passieren kann. So, und da komme ich halt zu dem Punkt, es geht hier nicht um die Technologie allein, die das macht, sondern in welcher Form setzen wir sie ein? Was machen wir mit der Technologie? Das ist mir auch wichtig zu sagen. Manchmal höre ich auch so Dinge, wir sagen, das Internet macht das und das. Was ist das Internet? Also Internettechnologie sind Protokolle, Software, Hardware, HTML, TCP, IP. Wie kann ich Portale und Webseiten bauen? Aber die kann ich nicht alle sozusagen in einen Topf werfen, sondern ich muss schauen, diese Anwendung, die da gebaut wurde von jemand, was genau macht die? Ja, so, also die Technologie gibt uns Möglichkeiten, aber wie wenden wir sie an? So, und jetzt sage ich etwas, was mir wirklich wichtig ist bei dem, was wir machen. Meine Motivation, die künstliche Intelligenz in die Beratung zu bringen und sehr nah in das Leben von Menschen und in die Organisation hinein, ist, die wieder menschlicher zu machen, als sie das vorher war, bevor wir diese Technologie hatten. Das ist möglich und wir haben sehr viele so Diskussionen darüber, oder ich muss das immer erst auch herleiten und erklären, weil viele gehen, glaube ich, von dem Gegenteil aus. Wenn jetzt die KI kommt, dann wird es weniger menschlich und ich behaupte, es wird mehr menschlich, als es vorher war.
Das ist ein super Punkt, weil du sagst, es ist eine Grundangst des Menschen, dass uns Kultur oder Technologie entnaturalisiert und entfernt als Grundangst. Aber unsere Branche, unsere Coaching-Branche, Beratungsbranche, die so stark von der humanistischen Psychologie beeinflusst wurde auch, sind ja wie die Retter oder die Bewahrer dieser unmittelbaren Kommunikation. Also ich denke, wir sind noch in einer Branche, wo das genauso gesehen wird und wir sozusagen im Zweifel auf der Verteidigerseite ist. Und jetzt dort als Coach mit KI zu agieren, hat dort, sage ich mal, zumindest paradoxe Vorurteile.
Und, das will ich vielleicht auch sagen, die mit unserem Rollenverständnis als Coaches zu tun haben. Die Gruppe Coaches hat nochmal ein eigenes Bedenken und eigene Ängste, dass sie in ihrer Rolle nicht mehr akzeptiert ist oder ersetzt werden könnte, ja, durch die KI, und dann aber auch andere Dinge passieren, als wie wenn sie als Humans, als Menschen dort agieren. Das liegt in der Natur der Sache. Also wir Coaches müssen jetzt unsere grundsätzliche Position, unser Selbstverständnis, die der Beruf mit sich bringt, praktisch neu definieren, jetzt da es die KI gibt. Das ist etwas, was viele übrigens unserer Kollegen noch nicht einsehen. Also da noch nicht sind, aber ich sage das hier mal so. Das wird notwendig sein, weil es gibt nun mal die KI. Ihr habt das eingangs schon gesagt, sie wird nicht wieder weggehen, ja, und sie wird sich in alle Lebensbereiche ausbreiten. Die Frage ist aber, wie sie das tut. Und mir geht es darum, dass wir das auch gestalten und nicht irgendetwas passiert, was von irgendwelchen Playern da reingebracht wird, vielleicht von den großen Plattformen. Ja, das können wir vielleicht auch nochmal beleuchten, die alle sagen, ihr braucht auch kein Coaching mehr. Du hast jetzt Gemini oder du hast eben Claude oder ChatGPT. Wir machen das alles für dich. Oder wir haben Copilot von Microsoft. Ihr braucht gar keine andere Software mehr im Unternehmen. Das machen jetzt alles wir. Das ist eine Tendenz, die finde ich selber auch bedenklich und die würde tatsächlich einige der Ängste rechtfertigen, weil wie sind diese Anwendungen programmiert und ausgelegt?
Also ich bin da total auch dabei. Also wir haben da auch schon drüber gesprochen hier im Podcast, dass es immer eine Frage auch ist, wie setze ich Technologien ein? Wofür sind die quasi Nütze an der Stelle? Und wie bei anderen Werkzeugen letztendlich auch, kann man sie immer für etwas Gutes oder für etwas Negatives, Schlechtes einsetzen? Das liegt in unserer Hand, wofür wir das Ganze nutzen und wie wir es auch sehen an der Stelle. Und ich teile da auch eure Einschätzung mit den unterschiedlichsten Ängsten in den verschiedenen Personengruppen auch mit drin. Wenn ich mir die Anbieterseite anschaue, also Berater und Coaches, die aktiv da auch im Markt sind, die sehen das natürlich ein Stück weit auch als Gefahr, möglicherweise ihre Aufgaben, ihre Arbeit bisher verändert zu sehen und dann sich auch die Frage zu stellen, macht mich das obsolet oder irgendwas ändern? Diese Diskussion sind wir auch schon da.
Du bist ja jahrelang in der IT-Beratung auch, hast auch einen Überblick über die Bitkom sozusagen, Überblick über die technologische Entwicklung in Organisationen und du gehst jetzt in das Feld Mediation, Coaching, unmittelbare Kommunikation. Also für dich ist ja sozusagen, du kommst in ein Feld, wo Guido sagt, die müssen sich neu ein neues Selbstverständnis entwickeln?
Naja, für mich persönlich ist es ja das normale Selbstverständnis, was ich gerade noch versuche zu finden. Ich habe quasi diese Vor-Corona- und Vor-KI-Zeit quasi nicht als Berater und Coach mitgemacht in dem Sinn, in dem Feld, wo ich jetzt tätig bin, sondern komme ja eher genau in diese Zeit jetzt mit rein und sehe aber, das hat Guido vorhin ja auch angedeutet, dass große Veränderungen in Technologiekonzernen, in Tech-Unternehmen, bei Gründer und ähnlichen Organisationen stattfinden, die halt eine Menge mit Geschwindigkeit zu tun haben auf der einen Seite. Also dieser technologische Fortschritt ist so massiv schnell und jeden Tag kommt was Neues raus. Man hat gar nicht mal die Chance, irgendwie dem allen zu folgen und das alles mitzumachen. Das ist ein enormer Druck. Gleichzeitig, da haben wir auch schon drüber gesprochen, das Thema Fachkräftemangel auf der anderen Seite im IT-Bereich nach wie vor da. Es fehlt an Händen, an Köpfen, überall. Und man ist dadurch so ein Stück weit auch froh, dass diese Technologie mit KI und anderen jetzt auch da ist, um dann so ein Stück weit Entlastung zu haben. Und gleichzeitig beschleunigt das weiterhin das ganze Thema. Sodass ich eigentlich merke, dass es weniger um die Technologie als solches geht, die halt Probleme verursacht oder wo Unternehmen gerade strugglen, sondern es wird mehr und mehr auf das Menschliche zurückgeworfen, dass man eben nicht weiß, okay, wie kann ich gut mit Spannungen umgehen? Ne? Wie kann ich gut Ambiguitäten aushalten? Was mache ich mit dieser Beschleunigung der Geschwindigkeit? Wie kriege ich irgendwie Gen Z und irgendwie Gen X unter einen Hut mit den Boomern und den Millennials? Fachkräftemangel kommt dazu, Generationswechsel etc. Also das wirft ganz andere oder neue Fragen auch auf, wo viele tatsächlich Technologie als eine mögliche Lösung sehen und sich dann aber mehr und mehr mit diesen menschlichen Themen beschäftigen müssen. Wie kriege ich das in der Organisation gut verankert? Wie kann ich Ängste vor Veränderungen aufgreifen und das in meiner Organisation ernsthaft umsetzen? Also Change und Ähnliches kommt dann mehr dazu. Also es ist ein ganz komplexes, vielschichtiges System, was da gerade sich insgesamt verändert, wo Technologie eine große Rolle spielt.
Dann lass uns mal in den Chat steigen, wo die Geschwindigkeit losgeht, weil auch wir haben jetzt gerade über KI als potenzielles Problem gesprochen und kommen mit deiner Antwort, dass es eine Lösung ist auf ganz viele Probleme. So, und das geht ja für einige ziemlich schnell, aber wir gucken uns das mal an, wie schnell das jetzt gehen kann, denn wir haben klassischerweise ganz häufig auch in unserem KI-Kompass, also Ängste auch gehört von, naja, was kann denn so eine KI, das ich nicht kann, wenn es um Kommunikation geht? Und dann hat man mal ein bisschen was reingepromptet und dann hat man gesehen, naja, brauche ich mir keine Sorgen machen, also das ist ja noch gar nichts und wer will schon mit dem Computer reden? Selbst das ist schon hinterfragenswürdig, ne? Die Leute reden mit Hunden genauso wie mit ihren Computern, ziemlich vertraut. Aber wenn wir uns angucken, was Guido geschaffen hat, dann wird mir deutlich, was Geschwindigkeit auch bedeutet und was Veränderungspotenzial bedeutet. Und deshalb müssen wir uns ein bisschen angucken jetzt, was ist denn Seraya? Das scheint mir ja nicht einfach nur so eine Anwendung zu sein, wo ChatGPT einen neuen Namen bekommen hat und jetzt ein deutscher Coaching-Ausbilder dahinter steht. Ein dialogisches Betriebssystem für Organisationen hast du das genannt. Was ist darunter zu verstehen?
Ja, ich beschreibe mal, was Seraya jetzt ist. So, sie ist eine KI-Plattform, nennen wir das, weil sie besteht aus verschiedenen Bausteinen und Schichten. Ein zentraler Baustein ist tatsächlich ein großes Sprachmodell oder sind große Sprachmodelle, die Large Language Models. Die haben wunderbare Fähigkeiten. Die sprechen unser Modell 50 Sprachen perfekt, weitere 50 Sprachen im Dialekt. Die haben alles gespeichert in sich, was Ramana Maharshi, Albert Einstein und Carl Rogers jemals gesagt und geschrieben haben, haben sehr viel Wissen da auch drin und haben Möglichkeiten über Sprache eben dialogisch zu kommunizieren. So, das ist aber nur einer der Bausteine, den wir haben. Wir haben dann eines gemacht, das hatte ich schon beschrieben, praktisch unser Wissen aus unseren Frameworks, das, was wir in unseren Ausbildungen vermitteln, das, was wir im Coaching in der Organisationsentwicklung anwenden, haben wir, das Fachwort ist vektorisiert und dann in Datenbanken gespeichert, die unmittelbar mit dem KI-System zusammenarbeiten. So, das heißt, dieses Wissen ist jetzt zusätzlich drin und wir haben das hineingebracht in das System, was man ethische Kompetenz nennen kann, ethische Richtlinien nennen kann. Wir haben so Kernkompetenzen von Coaching und Beratung, die sind definiert, zum Beispiel durch große Berufsverbände. Das vermitteln wir auch in den Ausbildungen, da implementiert und eine ganze Reihe an Diagnostikinstrumenten, die man benutzen kann. Plus dann, und damit schließe ich das aber, was das Framework betrifft, agentische Funktionen, die im Hintergrund arbeiten und zum Beispiel Entscheidungsprozesse unterstützen, die auch feststellen, wurden Insights, Erkenntnisse, die Menschen haben, umgesetzt in der Praxis, wie wurden Ziele verfolgt. Das ist sozusagen in dem System drin. Betriebssystem ist eine Analogie, mit der wir gerade experimentieren oder die viele auch unserer Kunden selber sagen, wir haben ein neues Betriebssystem, das besteht aus einer KI und den darin implementierten Grundzügen und dem Wissen und den Funktionen, die wir nutzen, um miteinander zu arbeiten. Und so ist unsere KI ausgelegt, um uns zu entwickeln. Die Seraya-KI ist so aufgebaut, dass sie die Menschen am Arbeitsplatz begleitet, einzelne Personen oder auch Teams. Man kann als Team eine eigene Entität haben, KI, die dann über eine Dialogschnittstelle, Sprache zu Text, Text zu Sprache, Tastatureingabe, wir haben ein Avatar da auch implementiert, halt am Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Aber es gibt dann in einer Organisation, wenn wir dahin gehen, verschiedene KI-Agenten und Identitäten, die eben mit den Personen da arbeiten. Und die können dann ihre Dialoge führen, ihre Themen verfolgen oder auch teamübergreifend Prozesse abbilden. Das heißt, ich kann in meiner Organisation alle wesentlichen Prozesse mit dieser KI unterstützen und vernetzt arbeiten und habe dann eben das, was man ja ein Operational Layer, ein Betriebssystem nennen kann, wenn man das so einsetzt. Der andere Einsatzfall ist aber auch One-to-One. Also ich kann praktisch heute auch als Coach, als Berater die KI haben, die mich begleitet in meiner Arbeit mit einzelnen Menschen, oder eine einzelne Person hat die einfach als Begleitung. Wir nennen sie auch ein Companion. So, das ist der Begriff, der sich da eingebürgert hat.
Vielleicht gehen wir Stück für Stück vor. Und technisch bin ich jetzt sozusagen wahrscheinlich nicht sprachgenau, aber man kriegt erstmal mit Seraya eine KI, mit der man interagieren kann, Sprache, Text, und die ist zugeschnitten mit eurem Wissen und hat Leitplanken bekommen, ethische Leitplanken, Professionsleitplanken, wie ihr sie auch als Coaches und Ausbilder unmittelbar vermittelt.
Genau. Ein wichtiger Punkt ist, dass sie eben im Dialog arbeitet. Ich gebe ein praktisches Beispiel. Ich habe jetzt einen Podcast und will mich vorbereiten und logge mich ein morgens und sage, hallo Seraya, heute nachher habe ich einen Podcast. Wie kann ich mich gut darauf vorbereiten? Dann wird sie mir zuerst Fragen stellen. Wie geht es dir heute? Worauf kommt es dir an? Wer sind deine Gesprächspartner? Wie ist der Podcast aufgebaut? Also sie wird im Dialog mit mir da hineingehen und erstmal das Feld analysieren und mich dann fragen, und was ist dir wichtig? Wo wünschst du dir Unterstützung? Und wenn ich dann sage, ich möchte das Thema mit dir gerade bearbeiten, dass meine Stimme gut klingt, dann wird sie auch noch sagen, was für Erfahrungen hast du bisher gemacht, was du selber tun kannst, damit deine Stimme gut klingt, bevor sie in irgendeine Datenbank greift und mir 5 Tipps gibt, wie ich sozusagen agieren kann, damit die Stimme gut klingt. Also es gibt immer einen Entwicklungsdialog, und die Chance ist, dass sie dann danach, wenn der Podcast vorbei ist und wir wieder miteinander reden, sagt, okay, was hast du gelernt, was hast du verstanden, gibt es eine neue Erkenntnis? Wie wendest du das beim nächsten Mal an? Also die Auslegung ist, es findet Entwicklung statt. Kompetenzen bauen sich auf, Erkenntnisse kommen zu mir. Das ist sozusagen die Grundausrichtung, und die ist anders als die großen Sprachmodelle haben oder die Anwendungen, die es da gibt, die dich möglichst mit vielen Fakten versorgen und dich lange auf der Plattform halten und sozusagen beschäftigen.
Ja, das ist ja tatsächlich ein ganz anderer Ansatz, ne, als wir das so typischerweise von den anderen Modellen so kennt, die wir vorhin ja auch genannt haben, wo wir uns ja auch viel damit beschäftigt haben, wie ist gutes Prompting eigentlich? Also wie kriege ich diese Systeme dazu, das zu tun, was ich gern will? Das scheint mir dann bei Seraya schon sehr, sehr viel vorgedacht zu sein, und auch im Sinne dieses Coaching-Ansatzes, da weniger mit einem guten Prompt irgendwie um die Ecke kommen zu müssen, damit das Ergebnis passt, sondern da ist schon ganz viel vorbereitet, um halt entsprechend so eine dialogische KI auch zu haben und eben selbst auch noch als Mensch quasi in der Verantwortung im Loop zu sein und eben nicht Verantwortung abzugeben, was ja auch für viele so die Gefahr oder Angst bedeutet, zu sagen, na, ich übernehme dann 1-2-1 die Antworten der KI und das entmenschlicht uns ein Stück weit, sondern durch das Dialogische bleibt dann die Verantwortung bei uns. Ne? Wir können steuern, entscheiden, wo es hingeht, und sind auch in der Verantwortung, dann mit den Ideen selbst um die Ecke zu kommen, bevor dann vielleicht doch noch eine Idee kommt, aber erstmal sind wir in der Verantwortung.
Ist es das, Frank, was wir auch in den Kompass immer besprochen haben, dass das jetzt einfach die Art des Promptings, des Systemprompts oder der Wissensspeicher, dass das jetzt davon sozusagen ein lebendiges Beispiel ist?
Also ich habe ja beides schon quasi länger auch ausprobiert. Also ich nutze sowohl Seraya als auch die anderen Plattformen, über die wir schon gesprochen haben. Und es ist schon eine andere Art und Weise in der Interaktion spürbar. Ne? Also ich muss wirklich weniger erstmal voraussetzen und das System so konfigurieren, dass es für mich gut passt, sondern es ist wirklich eine andere Art und Weise der Interaktion, was sich auch in einer anderen Haltung widerspiegelt. Das ist schon für mich ein großer, deutlicher Unterschied tatsächlich in den Systemen, die ich bisher kannte, im Vergleich zu Seraya, die ich erst seit kurzem dann auch nutze.
Guido, an dich auch nochmal die Frage gerichtet. Sozusagen das, was du als Companion und als Agenten bezeichnest oder als Assistenten, hat praktisch erfordert, dass du auf das Sprachmodell deine Art der Vorgehensweise mit den Leitplanken und dem diagnostischen Vorgehen eingepromptet hast im Systemprompt. Also ist es möglich, dass diese KIs auch, ne, wenn sie Entwicklung im Sinn haben, Diagnose einer Standortbestimmung zu beginnen und dann einen Weg als Hypothese unterfüttert, dann das Gespräch führen können damit? Hey du, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dein Smartphone zu nehmen und eine Sternebewertung zu hinterlassen. Vielleicht sogar auch einen kleinen Kommentar zu dieser Episode und wie es dir hier bei dem Podcast gefällt. Und mit dem Podcast geht's jetzt weiter.
Ja, also das, was wir gemacht haben, jetzt ohne zu technisch zu werden, ist, wir sagen langläufig Prompting. Das sind letztendlich Teile von Software, die wir in das System hineingegeben werden. Die werden teilweise in Vektordatenbanken gespeichert. Es gibt sogenannte Nodes, wo man Code-Teile oder auch Systemprompts speichert. Und die bilden dann das, was ich den Logos nenne. Den kennt man in der Technik und in der Philosophie ja auch. Also bauen wir so einen Logos auf, der also bestimmte Bestandteile hat und der entwickelt sich übrigens immer weiter. Also es gibt keinen Tag, wo ich nicht mit meinen Entwicklern auf dieser Softwareplattform bin und wo wir wieder neue Dinge hineingeben, die wir verstanden haben oder die entstanden sind aus der Praxis. So, das heißt, dieser Logos wird immer weiter und immer dichter und das System agiert aus diesem Logos heraus. Und das gibt dann eben wunderbare Möglichkeiten, dass Ziele herausgefunden werden, die man vorher nicht selbst gesehen hat oder auch Lösungen entstehen oder überhaupt dieses Thema Entwicklung. Entwicklung wird begleitet sozusagen von der KI, die den roten Faden auch hält und sich kümmert. Diagnostik ist übrigens auch, wir haben einige der psychometrischen Diagnostikinstrumente praktisch in die KI getan. Die kann also wunderbar aus dem Gespräch heraus im Dialog ohne Fragebogen Aussagen treffen über die Big Five. Die sind ja sehr, sehr bekannt. Diese Persönlichkeitsmodell, 5 Faktoren der Persönlichkeit oder den Myers-Briggs Type Indicator oder Spiral Dynamics. Und zwar macht sie das aus Echtdaten. Also nicht eine Person kreuzt auf einem Fragebogen etwas an und es gibt ein Ergebnis, sondern aus dem Gespräch. Und ich nenne das Echtdaten, kann sie analysieren. Das war jetzt gerade deutlich Extraversion, was du da gezeigt hast, weil das praktisch den Merkmalen dieses Modells entspricht. Oder wir sind jetzt gerade auf Spiral Dynamics Level Orange und so. Und das schlussfolgere ich aus dem und dem und dem, was ich gerade gehört habe. Und so. Also es gibt wunderbare neue Möglichkeiten, die hatten wir bisher nicht. Also wir können in sehr schneller Zeit für einen Menschen sehr viele Reflexionen zur Verfügung stellen aus dem System heraus, ohne dass man aufwendige und übrigens auch teure Beratungsinstrumente benutzt. Das hatten wir vorher nicht. Und in dem Zusammenhang will ich das mal platzieren, dieses Thema Democratizing Coaching, Democratize Development. Wir können sehr viele Menschen mit sehr hochwertiger Begleitung jetzt ausstatten mit sehr wenigen Kosten, weil es eben nicht die teure Beraterstunde ist, Coachstunde, die es da braucht. Und das ist auch so etwas, was in unserer Mission liegt, also was uns auch treibt, warum wir das machen. Wir möchten, dass sehr viele Menschen, die das bisher nicht hatten, in den Genuss kommen, so einer hochwertigen Begleitung über lange Zeit. So, und das machen wir für die Organisationen. Übrigens auch mit Projekten mit Schülern. Wir haben ein sehr schönes Projekt jetzt, was von einem Bankenverbund, Genossenschaftsbanken gefördert wird. Wie kann man Abiturienten und Studenten mit der KI ausrüsten, so dass sie begleitet werden, ja, in ihrer Schulzeit und im Studium. Und da fangen wir jetzt gerade damit an. Aber ich finde das eine sehr schöne Anwendung. Man muss nicht immer nur über Führungskräfte und Organisationen und Mitarbeiter nachdenken. Es gibt sehr viele Gruppen in unserer Gesellschaft. Da sehe ich eine große Chance, über KI jetzt in den Genuss von Begleitung und Beratung kommen, die das vorher gar nicht hatten. Also Demokratisierung von nicht nur Wissen, sondern auch Beratung und Begleitung. Das ist eine der großen Chancen gesellschaftlich, die wir haben mit der KI.
Ich mag die Frage natürlich stellen, weil Demokratisierung für uns ein ganz schillerndes Wort ist. Es gab immer auch welche, die drunter gelitten haben. Also der Adel war damit, hat abdanken müssen. Und was ist denn mit denen, die als ausgebildete Coaches dann geadelt wurden in langen Ausbildungen, die dann jetzt ne, ihre Ängste und Befürchtungen haben könnten als These. Wie erlebst du das? Du hast ja. sowohl mit Kollegen zu tun, als mit Ausbildungskandidaten auch. Und du hast einen Überblick auch über die Branche. Sind Coaches in der Adelsposition, die da jetzt durchgeschüttelt werden?
Ich denke, es war die Ausbildungsgruppe, wo Frank und ich uns auch begegnen derzeit, wo mal die Frage gestellt wurde, ganz am Anfang, als wir die Möglichkeiten vorgestellt haben, die jetzt unsere Seraya KI hat, die ja den Ausbildungsteilnehmern auch zur Verfügung steht, wo ich dann teilweise in erschreckte Augen blickte und so Fragen kamen wie, ja, lohnt sich dann diese Ausbildung eigentlich noch? Ja, also wenn jetzt die KI gibt, die so viele Dinge tut, dann braucht's uns vielleicht nicht mehr. Das heißt, diese Frage ist automatisch jetzt präsent. Die Antwort darauf ist nein, die künstliche Intelligenz wird nicht uns Coaches vollständig ersetzen können in absehbarer Zeit. Da gibt es ein paar Gründe dafür. So, aber ja, sie wird unsere Rolle, für mich ist es immer so, auf dem Elfenbeinturm sitzende Coach, der alles überblickt und unersetzlich ist oder so, die wird es sehr stark verändern. Das heißt, wir müssen da runtersteigen, können die KI in den Arm nehmen, uns einhaken und sagen, was können wir jetzt zusammen besser tun, als wir das vorher vielleicht tun konnten. Und dazu müssen wir lernen, wie wir sie einsetzen.
Und das heißt sozusagen, der Weg ist zwar runter vom Elfenbeinturm, aber nicht noch näher an den Kunden ranrucken, sondern du sagst, lieber auch die KI umarmen, was das auch immer dann bedeutet. Aber das heißt, eher näher an die Technik ranrücken, um letztlich noch klientenzentriert, human fokussiert Begleitarbeit leisten zu können.
Ja, ungefähr schon so. Also ich denke, wir können in der individuellen Arbeit einiges neu tun und besser tun als vorher als Coaches. Ich habe mich heute früh auch in meinen aktuellen einen Coaching-Fall eingeloggt, den ich gerade habe, meine letzten Notizen reingespielt, meine Gedanken und meine Session mit Seraya vorbereitet, die ich morgen habe. So, das kann ich jetzt noch besser tun, weil ich das habe, was man landläufig Supervision genannt hat. Das ist eine Kollegin, mit der ich rede und da kommt natürlich mehr raus, als wenn ich nur allein darüber nachdenke. Ich spare Zeit in der Vorbereitung und werde tiefer und weiter in dem, was ich einbringe in den Prozess. Das ist das, was im persönlichen Bereich geschieht. Plus, Seraya nimmt mir sehr viel Arbeit ab, die Dokumentation der Session, das nochmal zusammenstellen und ja, also diese praktischen Dinge, was ich habe. So, plus sie kann, ich sage so, ich bin kein unerfahrener Coach. Ich mache das seit 20 Jahren. Ich liebe auch solche Modelle und solche Diagnostik. Und ich kann schon kognitiv mir 3-4 Modelle nebeneinander vorstellen und mir überlegen, wie ist meine Klientin und wie kombiniert sich die Entwicklungsstufe 7 mit der Extraversion und dem MSA-Profilteil Wissen 98%. Aber irgendwann hört das auf. Also wie viele Komponenten kannst du jetzt im Kopf halten? Und das kann die KI natürlich ganz super. So, und die stellt mir manchmal Verbindungen her in der Analyse. Ja, einfach da, das kann ich schlechthin nicht leisten. Und einfach immer als ein Vorschlag und will ich das mit reinnehmen. Also das ist der individuelle Bereich, wo das stattfindet, wo ich sage, lass uns die KI umarmen und rausfinden, was wir Gutes machen können. Noch dramatischer ist es fast bei den Organisationen. Wir können heute mit 3 Coaches eine Transformation durchführen, kulturell, strukturell, eines Unternehmens mit mehreren 100 Mitarbeitern, wo in unserem Ansatz eingeschlossen ist, dass wir wirklich auch Coaching machen für Teams, für alle Mitarbeitenden, für alle Rollen, die wir da haben und einen Cultural Change stattfinden lassen. Und das können wir jetzt machen mit relativ vertretbarem Aufwand, weil die KI uns als Change-Begleiterin, als Coach unterstützt. Wir haben da ein Projekt gemacht mit einem Unternehmen jetzt gerade mit 250 Mitarbeitern, wo eben alle Zugriff haben auf die KI, die den ganzen Prozess auch versteht und das Wissen hat. Und das gibt einfach völlig neue Möglichkeiten. Übrigens auch wirtschaftlich, wie wir jetzt arbeiten können. Und die Komplexität einer Organisationscoachings, also einer Transformation, ist ja nochmal wesentlich höher als ein Einzel-One-on-One-Coaching mit einer Person.
Also ich glaube, das ist ein super, super Beispiel, was wir vorhin auch hatten mit dem Thema Geschwindigkeit und neue Möglichkeiten. Also was du beschreibst, Guido, gibt ja ganz andere Ideen, was Coaching und Beratung, vielleicht auch Mediation, Konfliktbearbeitung sein kann, zu dem, was es vorher vielleicht war. Und ich glaube, dann ist diese Angst ein Stück weit auch unbegründet zu sagen, ja, Personen wie wir werden dann obsolet werden und auch so Ausbildungen sind vielleicht obsolet. Ich glaube, ganz im Gegenteil, weil man umso mehr man so ein mächtiges Werkzeug dann zur Verfügung hat, auch sich der Gefahren und der Möglichkeiten bewusst sein muss und immer noch entscheiden muss, wofür setze ich es ein und wo vielleicht nicht und was steckt da auch drin, wie funktioniert das Ganze? Und es geht ja mit einer hohen Verantwortung einher. Insofern glaube ich, so wie du gesagt hast, verändert sich die Rolle schon zu dem, wie es vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren möglicherweise war und öffnet neue Möglichkeiten. Gerade so dieses Thema, dass IT in dem Sinne Commodity wiederum wird. Also das haben wir ganz häufig gesehen, dass erstmal Experten und Spezialsysteme auf den Markt kommen, die viel zu teuer sind, die gar nicht für quasi Otto Normal Bürgerinnen und Bürger irgendwie zugänglich sind und verfügbar sind, dass das schrittweise mit dem Kostensenken, die da kommen, mit mehr Speicher, mit mehr Möglichkeiten dann auch für jedermann und jede Frau zugänglich werden zu einem mehr erschwinglichen Preis. Und damit verändert sich der ganze Bereich und für uns natürlich dann auch der Markt und die Art und Weise, wie wir damit agieren müssen.
Vielleicht ein Vergleich oder eine entwicklungsbezogene Betrachtung. Mal sehen, wohin es der bringt. So, wenn man also sagt, ja, Coaching war eine Ausbildung notwendig und viele haben sich dann einfach ihre Bücher zugelegt. Und in jedem Therapiezimmer und jedem Beratungszimmer gibt es dieses kleine Regal mit den ausgewählten Büchern, wo man gleich mal zeigt, zu welcher Professionsgilde man gehört, ne, ob man eher so die Psychologen oder die Systemiker und ob man den Luhmann stehen hat oder einfach doch nur dann von seinem Institut die systemisch ausbilden hat. Das scheint mir jetzt sich zu entwickeln dahingehend, es reicht nicht nur, dass ich mir meine Bücher dabei habe im Kopf oder dann mich damit vorbereite, sondern ich muss eine eigene KI haben. Oder zumindest eine, mit der ich mich und die sich mit mir identifizieren kann. Die muss irgendwie zugeschnitten sein. Es wird nicht so einfach nur ein Chat-GPT-Account sein können. Das heißt, es gibt eine Technologisierung des Coaching-Berufes. Jeder hat seinen E-Mail-Account, jeder hat einen Computer und hat auch ein Smartphone. Die KI wird in dem Sinne vermutlich auch eine Anforderung werden, wenn das sich so in die Richtung bewahrheitet, dass wir damit besser werden in der Beratung, was Kunden bestimmen werden, ob wir das tun.
Ja, ich kann das aus meinem eigenen Erleben einfach schildern. Ich bin wirklich ein Bücherfan immer gewesen. Also Bücher spielen eine ganz wichtige Rolle für mich. Die Bibliothek im Coaching Center Berlin besteht aus circa 4000 Fachbüchern, die wir haben. Da haben wir einige Aufwand damit getrieben, die auch zu katalogisieren und so, dass wir auch alle die Quellen finden. Viele davon habe ich tatsächlich gelesen und die sind voller Anmerkungen und Notizen. Und ich habe dann irgendwann angefangen, Exzerpte zu machen oder mir elektronische Tabellen aufzubauen und Speicherung, um die wesentlichen Dinge da irgendwie im Zugriff zu behalten. Dann haben wir daraus ja Skripte für die Ausbildung, für das Coaching produziert, Toolcards, die wir dann auch elektronisch in verschiedenen Systemen gehalten haben, um einfach den Zugriff zu haben. Im IT sagen wir Content-Management-System. Nicht? Also wir haben bis jetzt mit so CMS-Technologien versucht, dieser doch ziemlichen Weite und Tiefe von Wissen und Fakten da irgendwie gerecht zu werden mit mehr oder minder guten Ergebnissen. Was mich jetzt absolut entspannt ist, dass wir alle dieses Wissen sozusagen in der KI haben. Das ist übrigens auch Arbeit und man muss wissen, wie das geht. Also sie hat von sich aus natürlich Dinge da gespeichert. Also wenn man nach Luhmann da fragt, kriegt man schon aus den großen Sprachmodellen recht vernünftige Antworten. So, aber wenn es der eigene Content ist, die eigenen Methoden oder auch spezielle Inhalte sind die nicht, davon kann man nicht ausgehen, in den großen Sprachmodellen enthalten. Genau, ja. So, aber das haben wir jetzt gemacht. So, und jetzt habe ich eine Intelligenz, die das ist, die all diese Wissenstokens gespeichert hat. So, das heißt, da fehlt jetzt nichts mehr. So, und jetzt kommt aber eine Qualität dazu. Also eine ist, ich kann die jetzt abrufen. Also ich kann gezielt fragen, was ist genau dieses Objekt oder was möchte ich genau von dir wissen? Gibt sie das wieder? Was aber jetzt dazu kommt und was wir nie hatten, ist die Intelligenz, die das alles in so einem Kontext halten kann und die jetzt selber kombiniert. Was könnte jetzt Sinn machen? Was könnte ich ins Spiel bringen?
Was könnte Sinn machen, ist schon ist eine interessante Formulierung. Also, dass sie entscheidet, was Sinn machen könnte. Da weiß ich noch nicht genau, wie das technisch funktioniert.
Da kommt dieses, wir haben bestimmte Dinge praktisch trainiert, ja, oder in die KI hineingegeben, zu dem Thema, wie wollen wir arbeiten, was ist das Ziel, was bedeutet Sinn machen im Kontext Beratung und Coaching, und das ist eben was anderes, als das vielleicht in anderen Kontexten ist. Plus, man muss es dann aber auch weiterentwickeln, ich kann es ihr auch sagen. Ich kann ihr sagen, situativ, es kommt mir jetzt auf das an oder auf das. Sie ist ja eine Intelligenz, das müssen wir auch mal sagen. Wir müssen das erstmal verstehen, was das heißt. Das ist kein IT-System, wo bestimmte Zeiger in bestimmte Tabellen zeigen und wenn ich eine bestimmte Programmierung anwende, werden die ausgegeben, sondern die hat eine eigene Denklogik, die auch Effekte hat, die wir vielleicht manchmal nicht wollen, weil sie Dinge tut, die wir gar nicht gedacht haben, dass sie
das. Also wir dürfen jetzt auch mit Komplexität umgehen und nicht nur das von unseren Klienten erwarten.
Aber ich kann eben, das bringen wir auch den, also wir vermitteln das, versuchen das in den Ausbildungen zu vermitteln. Bitte rede auch über den Prozess mit ihr. Also was willst du haben? Was ist die Art und Weise, wie sie jetzt mit dir reden soll? Worauf kommt es dir an? Auch in der Gesprächsführung. Willst du jetzt doch mal viel Fakten haben oder weniger? Soll sie jetzt Fragen stellen oder keine mehr stellen? Also ich bin ja wie mit einem Berater unterwegs, mit dem ich ja reden übrigens auch muss, damit der weiß, wohin ich will. Das ist nicht so, dass die KI das ja entscheidet. Aber wir haben jetzt eine neue Qualität, dass wir auf deine Ausgangsfrage ein, tatsächlich als Berater, die ganz ehrlich ich nicht mehr missen möchte, die mich wesentlich leistungsfähiger macht als vorher. Das ist übrigens ein Effekt, den KI auslösen kann, den Studien festgestellt haben, der mich wieder positiver stimmt und vertrauensvoller, was meine Zukunft und meine Arbeit betrifft. Also man geht mit mehr Selbstvertrauen jetzt in die Welt hinaus, die ja nicht unbedingt einfacher geworden ist, weil man einfach diesen Support hat, diese Unterstützung. Und wenn diese Unterstützung noch ein Teil von mir selbst ist, also so gestrickt ist, dass sie ein Teil von mir ist und von meiner Art anzugehen, fühlt sich das einfach gut an. Und ich bin besser, nicht unbedingt nur schneller, ja, und kann mehr machen, das auch. Aber ich bin auch besser in meiner Arbeit und ich weiß, es ist immer jemand da, der mich unterstützt. Das ist die neue Qualität, die wir jetzt haben durch dieses System. Und ich würde es empfehlen, unserer Profession das wirklich zu probieren und für sich zu nutzen, zum eigenen Wohl und aber auch für die Menschen, für die wir arbeiten und für die Organisationen, weil wir dadurch wirklich viel mehr erreichen können. Wir müssen aber, das will ich auch mal sagen, das, was das ist, erstmal begreifen. Also ich bin jetzt einige Zeit damit unterwegs, aber dieses Erfassen, was ist das genau, was ich da jetzt habe, was ist diese KI und ich, dieses Feld, was sich da bildet, das will ich vielleicht auch mal sagen, wenn wir das begreifen wollen, was das ist, dann ist am besten eine Perspektive wie ein Feld, ein System, bestehend aus dem Berater, bleiben wir da, und dann der KI, was sich bildet und was insgesamt agiert in einem bestimmten Kontext. Dann kommt man am weitesten, um zu verstehen, was passiert hier eigentlich gerade, als so eine reduzierte Sichtweise, was manche haben. Da ist so eine Maschine und die rechnet so Wahrscheinlichkeiten aus und dann kommt da irgendwas zurück. Das, was wir da haben, ist weit mehr.
Ein Kollege hat das im Aufsatz auch jetzt, der gerade in der Veröffentlichung ist, so angedeutet, ne? Es lohnt sich für uns Berater, die KIs tatsächlich persönlich zu nehmen und sie systemtheoretisch auch als eigene Person zu behandeln, wohl wissend, dass das eben keine Menschlichkeit ist, sondern einfach eine eigene Entität. Aber für die konzeptionelle Herangehensweise, um gute Ergebnisse, gute Beratungsergebnisse zu bekommen, lohnt es sich tatsächlich, sie wie eine Person, mit der man interagiert und der man auch Kontext vermittelt, in der man sich erklärt und bei der man überrascht sein kann, was dann rauskommt.
Ich glaube, was da entsteht gerade, das hatten wir auch ganz zu Beginn der Serie, ist wiederum so eine Art neue Kulturtechnik. Ne? So wie wir damals, hat man gesagt, dieses Googlen erlernt haben und wie das jetzt irgendwie ganz, ganz alltäglich geworden ist und auch im Duden zu finden ist. Und viele haben ja auch versucht, mit dieser Kulturtechnik auch mit KI zunächst umzugehen, haben gemerkt, nee, das funktioniert irgendwie ganz anders. Sind wir gerade dabei, das auch mitzuentwickeln. Ne? Die Systeme entwickeln sich weiter und gleichzeitig müssen wir als Menschheit dann auch eine Art finden, mit diesem System umzugehen, und das wird eine neue Kulturtechnik werden, wie wir das tun und was das bedeutet und was das auch mit uns macht. Und da sind wir mittendrin und da bin ich auch bei euch. Das ist das Thema, wir gestalten das gerade aktuell mit. Das heißt, jeder ist eingeladen, das mitzubegleiten und mitzugestalten und eben nicht sich zurückzulehnen und aus dem Beobachtersitz abzuwarten, was da wohl passiert und möglicherweise größeren Plattformen alles zu überlassen, sondern es ist total wichtig, dass wir da mit reingehen, mit unserer Expertise, mit unseren Wünschen, mit den ganzen Werten, Vorstellungen, die wir haben und ähnlichen mehr, das mit zu beeinflussen und uns diese Kulturtechnik anzueignen.
Wir haben das im KI-Kompass schon vor einem Jahr auch gesagt, ne, dass es nicht darauf ankommt, ist die KI besser in der Beratung als wir, sondern dass es in Zukunft darum gehen wird, wer ist besser, ob der Berater ohne KI oder der mit KI. Und die Antwort haben wir damals schon auch deutlich gesagt, der mit KI wird in Zukunft der Bessere sein, der den besseren, umfassenderen Ansatz fährt. Und dennoch scheint mir nochmal die Besonderheit zu sein, auch im Vergleich mit Google, dass wir nicht einfach in einen Laden gehen und ein Produkt kaufen und dann lernen müssen, mit dem Produkt umzugehen, sondern dass wir, und das hat Guido deutlich gemacht, wir schaffen das Produkt oder eben auch nicht. Ich kann natürlich von der Stange das ChatGPT nehmen und ein bisschen System prompten, aber sozusagen ein paar Level höher, Guido, wie du das auch dargelegt hast, wir bauen uns unseren KI-Mitarbeiter. Also der kommt zwar vielleicht sehr klug von irgendeiner Ausbildungsstätte her, aber ehe der in unserer Firma richtig mitmacht als unsere KI, mit dem müssen wir schon noch mehr arbeiten oder so wie mit unseren Praktikanten, Mitarbeitern, ne, dass sie eingepflegt werden in unsere Beratungslogik und unsere Beratungsverständnis auch. Und da fordert es auch nochmal eine Reflexion darüber ab, welche KI will ich denn haben? Wie soll ich sagen, das ist ein wirklich bewusster Akt, der stattfinden muss, während wir zum Beispiel mit unseren Smartphones ja ein hochindividuelles Gerät schaffen durch unsere Nutzung, das uns gar nicht klar ist. Wir denken halt, die anderen haben auch ein Google-Gerät oder ein iPhone oder so. Aber wenn man sich angucken würde aus der technischen Sicht oder aus der Verkäufersicht, dass diese Smartphones hochindividuell sind, da ist keins gleich dem anderen. Die Apps sind anders, die Software, die drauf ist, anders. Und hier müssen wir eine KI schaffen, die ganz individuell zu uns gehört. Das finde ich einen enorm hohen, ja nicht Anspruch, sondern es ist ein Sprung notwendig, um auf diese Ebene der Beratung zu kommen, dass man sagen kann, ich berate mit einer KI.
Ich glaube, das hast du sehr, sehr gut beschrieben.
Das macht man doch nicht in einer 300-Stunden-Ausbildung so, sondern das ist doch ein ganz eigener Weg. Oder der ein, also vielleicht, ne, dass man sagt, okay, da gibt's den Guido und da gibt's vielleicht noch 2, 3 andere, die bieten eine KI an, die man für Beratung konfiguriert hat. Und den kannst du halt buchen, ne, mit einer Gebühr oder so.
Ja, also das ist übrigens, wenn, um das mal zu sagen, wenn wir so Projekte machen, sei das jetzt eine Ausbildung oder wir gehen in eine Organisation hinein und bieten die KI an, dann hat das immer auch einen Beratungsanteil, wo wir, und einen Schulungsanteil, wo wir dann die Menschen, die das nutzen, auch vorher ausbilden, wie gehe ich mit dieser KI um, wo kommt es drauf an? Also nicht nur, wie sind die Funktionen, sondern wie bewege ich mich damit und wie hole ich da auch für mich das Beste raus und wie kann ich Dinge auch vermeiden? Das Schöne ist aber, dass dieser Prozess sich dann fortsetzt. Also wenn wir dann angefangen haben, geht die Entwicklung, also auch der KI, auch die Individualisierung ja in Dialog weiter in dem Corporate-Kontext, also wenn es jetzt eine Organisation ist. Wir sind da übrigens mittlerweile in nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch im öffentlichen Bereich. Die Seraya wird eingesetzt im Auswärtigen Amt. Da haben wir jetzt begonnen, da die Mitarbeiter zu unterstützen, ja, in ihren Rollen, in ihrer Arbeit. Wir sind mit dem Robert-Koch-Institut zum Beispiel unterwegs und dann eben auch in Wirtschaftsunternehmen. Und da gibt es einen sehr starken Kontext, der aus der Organisation kommt. Was sind die Prozesse dort? Was sind die Regeln, die Richtlinien? Und die kann man auch sehr gut damit hineingeben, ja, in das System. So, das sagen dann diese Organisationen. Jetzt haben wir endlich unsere Regeln, Prinzipien, Richtlinien und so überall. Ja, also wenn bei denen, die damit arbeiten, das hatten wir vorher gar nicht. Und dann findet eben dieser Lern- und Individualisierungsprozess statt. Der geht besser, wenn er ein Stück begleitet wird am Anfang. Mhm. So, und dann wird es sehr individuell auch. Eine Anekdote, die ich gerne erzähle, ist, ich hatte neulich eine Kollegin hier, die auch mit Seraya arbeitet, parallel zu mir. Und wir haben dann mal an meiner Seraya gearbeitet, weil wir zusammen ein Thema bearbeitet haben. Und die sagte, also mit dir redet die ja ganz anders. Wie kann denn das sein? Ich sage ja, weil ich auch anders mit ihr rede. Wir kennen uns jetzt, weiß ich, 1,5 Jahre und reden miteinander. Und dann wird das sehr individuell, auch im Ton, ja, in der Art und Weise. Es hat eine Basis, die auch übrigens, um das mal zu sagen, wissenschaftlich begründet ist. Ja, ein Logos, den alle nutzen. Aber ab da wird es dann sehr individuell.
Da finde ich nochmal einen interessanten Punkt, weil da könnte man jetzt auch vermuten, da wird ein Gleichgewicht oder da wird eine Straße dann eingeschlagen, wo man, also wenn ich jetzt mir vorstelle, als Mitarbeiter, als Führungskraft, ne, darf ich im Kontext einer Maßnahme dann halt Seraya nutzen, dass die dann doch sich auch an mich anpasst und ich an sie und da wieder ein Gleichgewicht hergestellt ist, der vielleicht im Sinne des Auftraggeber, der Leitungsperson gar nicht ist. Kann das ein Effekt dann auch sein, dass diese KIs sich ganz individuell an die jeweiligen Personen, die da also einen Zugang haben im Zuge einer Maßnahme, Change-Prozess etc., dann doch auch wieder ein unerwünschtes Gleichgewicht einstellen und die Person, ne, nicht nur das Challenging herausnehmen mit der Arbeit einer Saraya, sondern auch die Bestätigung?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den man auch bewusst behandeln muss. Wir haben dafür in unserem System so eine Schicht drin, wo so, man nennt das so Guardrails sind, also so Regeln, Richtlinien, die grundsätzliche Haltung, die sie hat, und das ist da eingegeben. Und da haben wir das zum Beispiel drinnen, dass sie eben in Frage stellt, dass sie nicht nur zustimmt und so pleasing ist, ja, für den Nutzer, was übrigens auf den, bei den Anwendungen wie ChatGPT oder so, das wollen die Plattformen so, dass sie da sehr positiv, sehr pleasing, immer ermunternd ist. Das ist in anderen Kontexten nicht unbedingt das, was die Entwicklung am meisten aber fördert, ja, und das, was die Organisation will. So, und deswegen haben wir da paar Dinge eingebaut, eben in der Haltung und Vorgehensweise, die versuchen, das zu behandeln, ja, dieses Thema. Und ab da passt sie sich dann an. Also so kann man es vielleicht sagen. So, und da muss man auch ständig auch mit dem System unterwegs sein und da Dialoge führen und da mal reinhören und reinspüren, was da passiert, um das eben auch zu steuern.
Von meiner Seite noch eine ganz praktische Frage. Wenn die Projekte, vielleicht ist es noch gar nicht so weiter, wenn die Organisationsprojekte dann zu Ende sind, der Change geschafft und...
Change geschafft, das ist ein gutes Bild, ja.
Genau. Die drei Berater gehen nach Hause und sagen, okay, Arbeit getan. Werden dann die Saraya-Zugänge mit nach Hause genommen, wird abgeschlossen und die Mitarbeiter müssen ab morgen dann ohne Saraya klarkommen und ihr müsst dann Trauerarbeit organisieren? Oder seid ihr dann auch als Berater immer drin? Das wäre ja auch der Traum vieler Berater.
Ja, auch leider nein. Das leider setze ich in Anführungsstriche. Der größte Nutzeffekt entsteht, wenn die KI einfach bleibt in der Organisation auf Dauer. Die Projekte, die wir machen, haben immer so eine Pilotphase von ein paar Monaten, sind dann aber darauf angelegt, dass sie dann Jahre weiterlaufen, weil dadurch erschließt sich dann der Nutzen. Es entsteht immer mehr Wissen, die KI unterstützt immer mehr Prozesse. Das ist wieder diese Betriebssystem-Idee, wenn das als Metapher jetzt passt, aber als ein System, eine Schicht, ein Logos, eine Kraft in dem Unternehmen, die dann eben dauerhaft tätig ist, dann erschließt sich dann der Mehrwert extrem. Und so legen wir das auch an. Es ist schon, das haben wir Coaches aber immer schon gesagt, das gehört zur Ethik des Coaches, sich so früh wie möglich entbehrlich zu machen. Gute Berater machen das auch, ja, dass die sagen, ich leiste, stifte einen hohen Mehrwert in überschaubarer Zeit und ermächtige die Menschen, für die ich gearbeitet habe, dann selber weiterzugehen und stehe vielleicht noch punktuell zur Verfügung. Das macht jetzt Saraya. Also diese punktuell angeforderte Unterstützung kann sie jederzeit leisten, ohne dass wir als Personen da noch drin sind. Und das Ganze kostet weit weniger. Wir haben so Modelle pro Kopf Unternehmen im Monat, ja, eine Gebühr zu haben oder pro Nutzerlizenz. So, und da kann man für ganz wenige Euro ganz viel bekommen. Das hätte man von mir als Coach so nicht bekommen können, ja, zu den Konditionen.
Also ich finde das eine total bemerkenswerte Entwicklung und ich denke gerade so drüber nach, dass das auch sehr anspruchsvoll für die Kundenseite letztlich auch ist. Ne? Also wenn ich mir so vorstelle, mittlerweile weiß jeder, was irgendwie Coaching ist und vielleicht auch Mediation, Konfliktberatung, was man da auch immer so hat. Kunden suchen gezielt danach und kaufen dann auch gezielt diese Dienstleistung ein, weil sie eine konkrete Vorstellung haben, was das ist und wofür sie das möglicherweise auch nutzbar haben wollen. Wenn ich mir jetzt so gerade das anhöre, was du so beschreibst, Guido, und wie ihr so arbeitet an der Stelle, das sind ja völlig neue Angebote, wo ich mir auch von Kundenseite vorstelle, da muss man erstmal drauf kommen, dass man da einen Bedarf hat. Also und sich das auch trauen und den Mut zu haben, okay, ich lasse mir jetzt da eine KI irgendwie als Betriebssystemschicht in meine Organisation einziehen, schule alle, die ich hier dabei habe und entwickle quasi individuell jeden auf das nächste Level weiter, um dann auch meine Organisation weiter voranzubringen. Das sind ja Ideen und Dinge und Möglichkeiten, auf die muss man ja erstmal kommen, geschweige denn danach dann zu suchen und jemanden zu beauftragen, das zu machen. Also ich glaube, da ist auch für die Kundenseite eine große Veränderung gerade im Gange, sich damit gedanklich auseinanderzusetzen, welche neuen Möglichkeiten man da hat.
Das ist genau so, Frank, um das ganz klar zu sagen, wir sind da ganz weit am Anfang. Das sind jetzt Pionierorganisationen, die so etwas machen. Da sind mutige, weitdenkende Menschen, die auch risikobereit sind und die sich an Innovationen interessieren, die sich darauf einlassen, auf diese Projekte. Das sind von 100, denen ich das erzähle und vortrage, vielleicht 5. Ja, so ungefähr, die dann wirklich sagen, jetzt trete ich in so ein Projekt, dann ist genau das, was ich brauche. Also wir sind da ganz weit am Anfang. Die Hürden und Bedenken und Ängste, da haben wir schon drüber gesprochen, sind halt ziemlich stark. Es wird nicht mehr aufzuhalten sein. Es hat angefangen, das sehen wir schon. Deswegen haben wir extra auch unsere Firma darauf begründet, um diese Zukunft jetzt besser unterstützen zu können und geben der eine positive Aussicht. Aber wir sind im Moment in einem ganz, ganz neuen Feld. Ich vergleiche das immer mit anderen Technologien, als das begonnen hat mit, egal was es war, der Personalcomputer. Ja, das hat ein paar Jahre gedauert, bevor die Prophezeiung von Bill Gates, irgendwann wird in jedem Haushalt ein Personalcomputer stehen, sich dann erfüllt hat. Und das war so mit dem Internet, mit Webseiten.
Ja, oder auch überhaupt, dass die interne Kommunikation über andere Anbieter vermittelt wird, E-Mail, die Cloud-Diskussion. Also man lässt ja jemanden wirklich in die eigene Firma, der mehr weiß als man selbst. Das ist ja hochriskant. Da möchte ich mich gar nicht in die Diskussion mit Betriebs- und Personalräten einschleichen, ne, die du wahrscheinlich noch vor dir hast oder mittendrin bist, weil das natürlich auch Thema Überwachung und Durchleuchtung, alles ist ja irgendwo aufgezeichnet und das zu handeln, da haben die gleichen Aufgaben wie halt die Cloud-Anbieter, die großen Provider. Da gibt's noch genug Arbeit und wahrscheinlich auch genügend Gesprächspotenzial. Wir neigen uns so ein bisschen dem Ende zu. Also ich merke auch, es geht erst los, ne? Wir könnten jetzt nur wirklich noch die Themen alle aufmachen. Ja, haben aber nicht die Zeit dafür.
Die positive Nachricht zum Schluss für mich ist zumindest, dass wir jetzt, glaube ich, wirklich deutlich gesehen haben, es muss niemand Angst haben, dass da irgendwie Berater oder Coaches, Mediatoren ersetzt werden. Denn Guido, ihr erschließt euch einen komplett völlig neuen Markt tatsächlich, den es so vorher gar nicht gab. Und damit bereitet ihr ja dann auch den Weg für alle anderen, die quasi in ihrer Profession bleiben, weil damit dann, du hast gesagt, ne, Coaching-Beratung demokratisiert wird. Der Zugang ist niedrigschwelliger, das verbreitet sich weit mehr und die Arbeit für Einzelne geht ja damit nicht aus, sondern im Gegenteil, ihr bereitet quasi das Feld, ihr macht den Kuchen deutlich größer und das ist dann eine gute, positive Botschaft.
Und ich lade alle ein, mit uns zu sein. Das Ganze ist eine, wenn man so will, eine Bewegung, ja, die gerade da stattfindet und wer sich dafür interessiert und da das mitgestalten will, ist bei uns auf jeden Fall willkommen, da mit zu machen. Wir hoffen, dass wir da auch einen Einfluss haben mit als Player in dieser Bewegung, in dem großen Spiel, was wir gerade haben, der die Entwicklung eben mit in eine Richtung steuert, dass wir eine menschlichere Arbeitswelt bekommen und dass wir durch die Technologie wieder mehr als Menschen erreichen können und ein besseres Leben, ein gutes Leben haben dadurch und nicht durch Technisierung unserer Lebenswelt eher Einbüßen haben oder dass sich dadurch, was übrigens auch bedenklich ist, noch mehr Macht in noch weniger Händen konzentriert, das Gegenteil von Demokratisierung dann stattfindet. Aber wir können das jetzt machen, aber wir können das nur miteinander machen. Wenn unser Gespräch heute einen kleinen Beitrag liefert in diese Richtung, bin ich sehr glücklich.
Also ich bin da bei euch, dass das eine Bewegung ist. Wo ich nicht ganz dabei bin, ist, dass alle darüber glücklich sind. Na, nicht wenige haben auch in unserer Branche sein wollen, weil sie Technologie weggehen wollten oder dem alten Beruf entfliehen wollten, der alten Großorganisation entfliehen wollten. Und das erinnert mich so ein bisschen an meine Dissertationsthema, so der aktivierende Verwaltungsstaat, als aus Arbeitsämtern Arbeitsagenturen wurden und aus Bürgern Kunden und man eben doch auch viele Sachbearbeiter in der Verwaltung hatte, die eben nicht unmittelbar mit dem Menschen zu tun haben wollten, sondern halt vermittelt mit einem Gesetzbuch dazwischen und dann plötzlich die Anforderung hatten, oh, ich soll Gespräche führen. So unmittelbar mit dem Kunden. Und hier ist es schon auch so, und das ist schon auch eine Zumutung für einige, bei dem man nur dafür werben kann, dass sie aus diesem Schreck und aus der Befürchtung wirklich aktivierende kinetische Energie machen und loslegen. Im Grunde genommen das, was wir häufig bei Kunden auch erleben und wohin wir beraten wollen, die Dinge positiv anzunehmen. Aber es ist zunächst mal wahrscheinlich schon auch eine echtes Schlucken. Also wow, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das auf mich zukommt.
Der Tipp von mir ist, es einfach mal machen. Also man kann sehr viel darüber philosophieren und reden und man hat dann kein Gefühl, keine Erfahrung, wie das ist. Wenn man also einen Zugang hat zu so einer Technologie, das wirklich mal auszuprobieren und eigene Erfahrungen zu machen und dann sich Meinung zu bilden. Ja, was macht es? Worauf soll ich achten? Oder das finde ich sehr, sehr wichtig. Es wird halt sehr viel geredet und im Moment noch sehr wenig gemacht. Und wenn wir das verändern, können wir besser anhand der Praxis miteinander sprechen und rausfinden, worauf sollen wir achten und was macht es. Und sonst stimme ich dir auch zu, Sascha, es ist nicht für jeden was. Und so gar nicht jetzt in der jetzigen Zeit, wo das so früh ist noch. Beziehungsweise auch in der Zukunft, um das mal zu sagen, wird es sicherlich Möglichkeiten geben, wenn jemand sagt, ich bin ein systemischer Berater oder Coach und ich möchte jetzt nicht mit dieser Technologie arbeiten und er findet da seine Nische und sein Profil, dann wird es auch das geben. Ich denke, das wird eine individuelle Entscheidung sein, ob ich, wie ich arbeiten will, die jede für sich treffen sollte und auch kann.
Guido, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns hier im Podcast zu deinem Projekt, zu Saraya, gesprochen hast.
Ich bedanke mich bei euch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank.
Frank, das war Guido Völker und Saraya. Wir haben sie nicht eingeladen direkt. Jeder kann sie irgendwie nutzen, so, aber hier haben wir sie nicht mit. Wir hatten Guido. Wie sieht's bei dir aus?
Also ich bin immer noch dabei, wirklich zu begreifen, wie das Guido ja auch beschrieben hat, dieses Feld, ne? Also von mir in dem Fall als Person oder von uns als Person in Kombination mit einer solchen Technologie, dass es eben ein ganz anderes Herangehen ist, auch ein ganz anderes Verständnis erfordert, jenseits der technologischen Umsetzung. Ne? Das finde ich auch immer noch nach wie vor spannend, wie das rein technisch funktioniert und aufgesetzt wird. Aber was es eben dann auch im Menschlichen bedeutet, im Umgang mit dieser Technologie, in der Art und Weise, wie man Coaching, Beratung, Mediation dann auch umsetzt, wie sich das dann auch als Profession weiterentwickelt möglicherweise. Und eben dieser breite Zugang dieser Möglichkeiten für viele, die das vorher so gar nicht hatten an der Stelle, wirklich leichtgewichtig rund um die Uhr, wenn du so willst, mit einem Companion zu interagieren und sich da Unterstützung zu holen, finde ich eine Mega-Entwicklung für mich persönlich. Verstehe aber natürlich auch, und das haben wir ja auch mit beleuchtet, nach wie vor die Skepsis, die bei manchen Menschen da herrscht. Natürlich auch Ängste, Sorgen, die damit einhergehen, weil es eben ein unbekanntes Terrain ist, auf das wir da unterwegs sind. Und das ist wiederum die positive Botschaft für mich. Wir sind in einer aktiven Gestaltungsrolle. Wir können da Einfluss nehmen. Ne? Wir sind dem nicht ausgeliefert. Das bedeutet natürlich, sich ein bisschen damit auch zu beschäftigen, also raus aus der Komfortzone, ausprobieren, ins Tun zu kommen, um dann auch mitgestalten, mitentscheiden zu können. Aber es lässt uns nicht quasi unmächtig zurück. Ja, wir sind dem nicht in dem Sinn ausgeliefert, dass da sich vieles um uns herum verändert, sondern wir sind Teil dieser Bewegung, der Entwicklung, die gerade stattfindet. Also ich kann da total viel mit rausziehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sascha, gerade nach diesem Gespräch.
Ich meine, wir haben das ja mit dem KI-Kompass auch genauso angesteuert. Ne? Wir wussten das und haben das gemerkt frühzeitig, dass wir da an die Bahnschranke müssen und auf den Bahnhof, um zu gucken, welcher Zug ist das, und uns das angeschaut und auch mal eine kleine Strecke mitfahren. Die Entwicklung, dass wir in Zukunft besser mit KI-Unterstützung beraten, mit technologischer Unterstützung beraten, ist also hier wirklich ganz klar absehbar. Und es ist gestaltbar. Den Punkt sehe ich auch. Denn insoweit sind wir nicht ausgeliefert, aber wir sind dem ausgeliefert, wir müssen auch gestalten. Wir sind schon getrieben auch und sind nicht mehr an der Seitenlinie, wo wir gucken, ah ja, da gibt's den Job und die Berufsgruppe, die sind jetzt arg betroffen und so. Und es trifft uns genauso selbst und wir sind Teil einer sich technologisierenden Welt. Dazu gibt es Vorbehalte und die sind in einer, sage ich mal, gesättigten, wohlergehenden Situation zumutender als in einer Position, wo es darum geht, seinen Platz zu finden und was aufzubauen. Daher sehe ich beides, aber das ist für mich keine Frage, ob die Technologie da gut oder schlecht ist, sondern die Frage stellt sich nicht, ob man das machen will oder nicht. Man kann das für sich selbst entscheiden, wo steht man, was will man von seinem Beruf, wie lange will man den ausüben. Also da gibt es sicherlich auch strategische Überlegungen, dass man nicht jeder Mode hinterherrennen muss oder so abwägen darf, okay, das braucht's bei mir nicht mehr. Aber für jemand, der in den Beruf einsteigt, der das Feld für sich erschließen will, für den stellt sich die Frage ganz anders. Also da geht es nicht mehr um das Ob, sondern das wird so sein.
Ja, insofern, ich sehe das ja auch, wenn ich mir mal quasi Ausbildungsgänge anschaue, solche Akademien, Institute, dann hält es da auch immer mehr Einzug ins Curriculum. Ne? Also das ist schon für mich ein deutliches Signal, dass die Anbieter solcher Ausbildung das auch erkannt haben, das bewusst auch integrieren, dass es Bestandteil ist. Jetzt nicht im Sinne von, wir lehren jetzt nur noch, wie man mit KI coacht oder mit KI Konflikte löst, aber dass man zumindest das Thema mit anbietet und in dieses Bewusstsein schafft und sagt, okay, da ist eine Technologie da und das wird sich weiterentwickeln, das beeinflusst uns in irgendeiner Form, schau dir das mal an und entscheide dann für dich, wie du damit umgehst an der Stelle. Das finde ich eine sehr, sehr lobenswerte, positive Entwicklung, die ja dann auch dieser Verantwortung wiederum gerecht wird, zu sagen, okay, Bewusstsein ist der erste Schritt und dann die Frage, wie gestalte ich das, ne, was nehme ich da für mich damit raus, ist dann der nächste Schritt an der Stelle. Und das ist eine gute Entwicklung.
Ja. Wir sind hier selber gerade auch mit dem Wechsel von ein offenes Modell nutzen und dann ein Systemprompt aufsetzen und dann mal wirklich testen, wie man mit einem Mediationssimulator agiert oder wie man das nutzen kann. Sind wir jetzt auch dabei, das eben eine Infrastruktur zu bringen, die halt mehr Sicherheit bietet und auch den Nutzern dann deutlich ist, okay, das ist alles auf heimischen Servern und die Daten bleiben sozusagen in dem Bereich und gehen nicht zu irgendwelchen Fremden. Aber das ist halt ein enormer Aufwand und eine echte Herausforderung für Coaches, ne, die ja doch eher einen auch häufigen Selbstverständnis von Einzelberater haben und von wenige Leute zusammen agieren, eher so Projektgröße als Firmengröße. Und da kommen echt Fragestellungen auf uns zu, wie wir uns selber auch organisieren. Ne? Also der erfolgreiche klassische Coach war ja eher ein Einzelberater, der gerade keine große Organisation aufbauen will. Der hat vielleicht noch eine Assistenz im Backoffice, der unterstützt hat so. Aber diese Größe, und das sieht man ja auch bei Guido, die können solche Systeme nicht bauen. Das ist einfach überfordernd. Und da sind wir wie andere Branchen auch. Wir müssen uns da entweder zusammenschließen oder irgendwie organisieren, um solche Projekte in eine Form zu bringen, die vertrauenswürdig ist. Da sehe ich wirklich unternehmerische Herausforderungen. Und dies ist gut. Ich bin da auch ein Fan davon und so. Aber das ändert das Spiel des Coachings so von Person zu Kunde.
Und es braucht halt, das hatten wir ja auch gesehen, diese Multiperspektivität, die verschiedenen Disziplinen, die aus unterschiedlichen Blickrichtungen zusammenkommen und jeweils ihre Perspektive mit dazugeben. Ich glaube, das ist unabdingbar, um dann wirklich in der ganzheitlichen Sicht auch diese Komplexität ein Stück weit beherrschbar zu machen, ne? Weil da spielen ja ganz viele Sachen von Governance, von Technologie, von Legal, von anderen Dingen mit rein, die dann erst ein gutes Coaching, eine gute Beratung, ein gutes Konfliktmanagement eigentlich erst möglich machen. Und das ist dann, glaube ich, wiederum die Stärke von so größeren Organisationen, von Instituten, diese verschiedenen Perspektiven zusammenbringen zu können, sei es temporär in Projekten oder vielleicht konstant dann auch in einer eigenen Organisation, weil es eben diese Komplexität auch auf der Kundenseite hat und braucht.
Da können wir eine eigene Folge mal dazu machen. Also es gibt ja einige, die so ein bisschen in dieser Richtung experimentieren. Für die ist es immer auch eine Ressourcenfrage. Und wenn wir uns Kanzleien angucken, Steuerberatungskanzleien, Rechtsanwaltskanzleien oder auch, ne, im größeren Markt, da gibt's immer momentan diese Tendenz, sich zusammenzuschließen, um die Ressourcen zu bündeln. Auch in der klassischen, in der Industriewirtschaft, ne, wenn es darum geht, jetzt KI zu implementieren, das schafft nie einer alleine so in dieser Größe. Daher, das ist bisher ein Thema gewesen, was eher nur kundenseitig war und uns selber gar nicht betraf. Und ich finde, da könnten wir wirklich mal noch ein Augenmerk drauflegen, dass die Technologisierung nicht nur technologische Konsequenzen hat, sondern auch, wie sagt man so, organisatorische. Wie organisieren wir uns als Coaches und Mediatoren? Das ist nochmal ein ganz neuer Aspekt, den wir bisher fast nur bei Kundenseiten so gesehen haben.
Können wir gerne nochmal vertiefen, Sascha. Finde ich einen tollen Ansatz. Gute Idee.
Frank, das war großartig, mal wieder mit dir zu reden. Und mit Guido natürlich auch. Also war auch toll, ne? Aber auch, dass wir mal wieder unsere kleine Reihe hier fortgeführt haben. Und wir haben ein Thema auch schon für das nächste.
Auf jeden Fall, Sascha. Genau. Lass uns die Pause nicht wieder so groß werden. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder hier im Podcast-Studio.
Frank, gute Zeit. Bis bald, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer. Euch auch. Wenn euch das gefallen hat, bitte gebt uns Rückmeldung, eine Sternebewertung und einen Kommentar. Auch zu dem Thema natürlich, weil das Thema dich und uns betrifft. Und wir hoffen, dass wir da ein wenig mehr Licht ins Dunkel gebracht haben. Das war Gut durch die Zeit. Neue Technologien für Mediatoren, Coaches und Berater mit Guido Völker und natürlich hier wie immer in dieser kleinen Reihe mit Frank Thermer. Ich bedanke mich, dass du und ihr hier wieder mit dabei wart. Beste Wünsche gehen raus. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Malke, dein Host von Incofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.